Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wie kann man mit Kommunikation Wirklichkeit prägen und wie wird sie dadurch geprägt? Das war eine Frage, die mich von Anfang an sehr interessierte. Und mein Vater antwortete: Mein Hobby ist meine Arbeit. Und das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich dachte, das will ich auch. Ich will auch einen Beruf haben, bei dem Arbeit und das, was ich gerne in meiner Freizeit tue, eins ist. Es ist nicht ein Seinsbereich, die Wirklichkeit, sondern es ist immer eine kommunizierte Wirklichkeit. Und ich untersuche die Art und Weise, wie diese Kommunikation vollzogen wird.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute bei mir zu Gast die Pädagogin Manuela Pietras. Sie ist Universitätsprofessorin, hat Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Pädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert. Nach Stationen als Gastprofessorin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg hat jetzt die habilitierte Professorin die Professur für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienbildung an der Universität der Bundeswehr in München inne. Herzlich willkommen, Frau Pietras.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Frau Pietras, wie ist das? Bei uns gehen gleich die Bilder auf. Eine Frau, die lehrt Bundeswehr-Uni, dort die gestandenen Offiziersanwärter. Wie werden Sie da jeden Tag begrüßt?
Ganz normal. Ich merke diese Besonderheit eigentlich gar nicht so. Sie fällt mir eher dann auf, wenn ich danach gefragt werde. Man muss aber auch sagen, es ist ja nicht so, dass bei uns nur männliche Studenten sind, sondern wir haben auch Studentinnen. Es sind zwar weniger, aber die sind durchaus da. An meiner Professur habe ich überwiegend Frauen als Mitarbeiterinnen. Also da spüre ich nicht so. Und ich muss auch sagen, in der Wissenschaft ist für mich eigentlich sehr viel wichtiger, wie jemand in der Wissenschaft performiert, als welches Geschlecht er hat.
Wunderbar. War Ihnen das schon immer klar, dass Sie Professorin werden möchten?
Nein, das war mir nicht immer klar. Ich wusste aber, oder nein, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich wusste, aber bei mir hat sehr früh in meinem Leben zwei Dinge eine Rolle gespielt. Das war das Lesen und das war letztendlich auch der schriftliche Ausdruck. Und ich habe dann Kommunikationswissenschaft studiert, weil mich interessierte, was kann ich mit Kommunikation machen? Wie kann man mit Kommunikation Wirklichkeit prägen und wie wird sie dadurch geprägt? Das war eine Frage, die mich von Anfang an sehr interessierte. Und dann ist natürlich das Schreiben nicht weit weg. Nicht? Und dann habe ich mit verschiedenen Formaten herumprobiert und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das wissenschaftliche Schreiben das ist, was mir am meisten liegt als Format. Und das war sicherlich mit ein Grund, warum ich diesen Beruf ergriffen habe. Und gut, dann war natürlich, es ist die Promotion der erste Schritt. Und während ich die Dissertation schrieb, habe ich mich schon damit auseinandergesetzt, weiterzumachen. Dann hatte ich einen Doktorvater, der das auch sehr früh schon gesagt hat, ob ich mir das nicht überlegen sollte. Und so kommt dann eins aus dem anderen. Und ich habe gemerkt, ja, das ist das Richtige für mich.
Bevor wir in Ihren akademischen Werdegang schauen, war das Lesen etwas, was bei Ihnen zu Hause gefördert wurde? War es Ihren Eltern wichtig, dass Sie lesen?
Ja, meiner Mutter war wichtig, dass sie das Lesen von uns gefördert hat, von meiner Schwester und mir. Wir haben von ihr, sobald wir lesen konnten, Bücher geschenkt bekommen. Und sie hat dann auch, weil sie dann gemerkt hat, wir lesen die viel zu schnell aus, hat sie uns dann Bücher geschenkt, die eine ältere Altersgruppe gewesen sind. Das waren ja noch Kinderbücher zu der Zeit. Ja, und dann bin ich später, es gab an unserem Wohnort eine Gemeindebibliothek und die habe ich dann sehr intensiv frequentiert.
Also dieses Bildungsnahe ist etwas, was Sie auch schon zu Hause erleben durften. Ihren Eltern war es wichtig, dass Sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Ja, das ist mir auch, wenn man dann so zurückblickt, dann wird einem erst bewusst, was man seinen Eltern alles zu verdanken hat. Und meiner Mutter haben wir beide, also meine Schwester und ich schon, sehr zu verdanken, dass ihr das von früh auf ganz wichtig war, dass wir einmal selbstständig sein würden, dass wir nicht abhängig seien von einem Mann, sondern dass wir selbstständig im Leben, unser Leben mal bewältigen könnten und nicht zum Beispiel dadurch, dass wir nicht einen Beruf hätten, abhängig sein würden. Dann kam dazu, dass akademische Bildung für meine Mutter sehr wichtig war. Meine Mutter hat selber nicht die Möglichkeiten bekommen, die sie hätte bekommen sollen. Sie hat 2 Schulklassen übersprungen. Da würde man heute sehr viel darüber reden, nicht? Da wurde gar kein Aufhebens drum gemacht. Du bist ja älter als die anderen. Kein Wunder, dass du besser bist, weil sie hatte ja dann wieder so gute Noten. Und da hat sie einfach auch gemerkt, dass Förderung wichtig ist. Also sie hat sehr erfolgreich ihren Beruf gemacht.
Was war der Beruf ihrer Mutter?
Meine Mutter war, sie hat unterschiedliche Bereiche gemacht. Das Wichtigste war vielleicht, dass sie Chefsekretärin gewesen ist bei einem Konzern. Da war sie bei dem Vorstand, Konzernvorstand.
Also die auch Chefsekretärin. Ein sehr verantwortungsvoller Job, denn da, wir kommen später auf das Leiten zu sprechen, leitet man ja auch eine ganz schöne Menge, auch wenn es immer heißt, es ist die Sekretärin. Aber kommen wir nochmal zurück. Sie sagen, Ihre Mutter hat nicht die Förderung bekommen, die sie vielleicht gebraucht hätte, um sich dort anders zu entwickeln. Sie haben sie mitbekommen. Sie sind dann an die Hochschule gegangen. Wie ist es gekommen, dass Sie sich Ihr Fach ausgesucht haben?
Da spielte mein Vater eine wichtige Rolle. Also mein Vater ist selber Wissenschaftler und dadurch hat Wissenschaft bei uns eine sehr wichtige Rolle gespielt. Also die akademische Bildung auf der einen Seite, die wissenschaftliche auf der anderen. Ich würde das ein bisschen unterscheiden. Und mein Vater ist in der Luft- und Raumfahrtforschung tätig gewesen, in einem sehr abstrakten Gebiet. Und ich hatte nicht so den Zugang zu Mathematik und Physik. Und dann habe ich gelernt, dass das auch Wissenschaft durchaus auch etwas anderes heißen könnte. Da war ich noch sehr klein als Naturwissenschaft. Das war durch meinen Patenonkel. Und dann, ja gut, und dann hat mein Vater mir, der immer mein Schreiben fördern wollte, hatte ich dann dieses Studium Kommunikationswissenschaft als, das war damals sicherlich auch ein sehr modernes Studium, dann herausgebildet.
Hat er ein Motto, was ihn angetrieben hat? Hat er das gelebt, was er getan hat?
Mein Vater hat uns schon sehr deutlich vermittelt, mein Vater hat sehr viel gearbeitet, aber wir haben auch gemerkt, dass er gerne arbeitet. Ich erinnere mich, dass ich als Kind in der Grundschule, vielleicht so in der 3. Klasse, die etwas befremdliche Aufgabe gestellt bekam, wir sollten uns über das Wochenende überlegen, welche Hobbys wir hätten und das dann in der Schule erzählen. Nun ist die Frage nach ein Hobbys bei Kind eigentlich etwas ungewöhnlich, nicht? Das hat ja noch viel Freizeit. Aber ich habe meinen Vater ihn dann gefragt, welche Hobbys er denn habe. Und mein Vater antwortete, mein Hobby ist meine Arbeit. Und das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich dachte, das will ich auch. Ich will auch einen Beruf haben, bei dem Arbeit und das, was ich gerne in meine Freizeit tue, eins ist. Und danach habe ich ganz stark gesucht. Und die Wissenschaft hat mir das dann eröffnet. Ich glaube, die Wissenschaft hat dann schon, also nicht nur mich geprägt, sondern auch meine Schwester geprägt, die ja dann auch den wissenschaftlichen Weg gegangen ist. Und auch, sie ist Professorin geworden und arbeitet heute in einem sehr bekannten Forschungsinstitut in Los Alamos in den USA.
Spannend, also ein durch und durch akademischer Hintergrund. Genau. Sie sind an der Universität, haben dort begonnen zu studieren und es gibt ja bestimmt für jeden Einzelnen von uns immer Erlebnisse oder einen Förderer, einen Dozenten, von dessen Ideen oder Gedankenwelt man oder Frau fasziniert ist. Wie ist es bei Ihnen gewesen?
Ich habe an der LMU Kommunikationswissenschaft ja studiert und da gab es 2 Schulen und ich habe die Münchner Schule der Zeitungswissenschaft studiert. Da spielte einmal auch die Rolle die Deutsche Journalistenschule, also wir haben da auch praxisbezogene Ausbildung bekommen und diese Münchner Schule, die wurde unterrichtet und neben anderen von Professor Hans Wagner, der hat mein wissenschaftliches Denken ganz stark geprägt. Das war ein ganz brillanter oder ist ein ganz brillanter Denker. Man musste sich bei ihm ganz schön durchkämpfen. Er hat es einem nicht leicht gemacht. Aber das war auch ganz gut, dass es einem nicht leicht gemacht hat. Das weckte dann den Ehrgeiz. Und ich bin ihm auch deswegen sehr dankbar, weil er mir gezeigt hat, er hat seinen eigenen Ansatz in der Wissenschaft vertreten. Das ist nicht immer ganz einfach, wenn man nicht im, es gibt auch in der Wissenschaft bestimmte Ansätze, die sind sehr weit verbreitet und es gibt andere, die sind weniger verbreitet. Und er hat ganz und gar, ist da seinen Weg gegangen. Ich meine, er hat die richtigen, wie wir das nennen würden, Unterscheidungen getroffen. Sein Denken hat mich bis heute geprägt.
Und wer dazu tiefer einsteigen möchte, der schaltet in die Kontexte mit Martin Lang ein, dem Videoformat aus dem Roman-Herzog-Institut. Denn dort, Frau Pietras, werden Sie nochmal ganz deutlich über Ihre wissenschaftliche Herangehensweise und eben auch die Professoren, denen Sie begegnet sind, sprechen. Jetzt sind wir im akademischen Alltag. Sie sagen, Sie haben eine Leidenschaft für das Lesen, das Rezipieren, das Leiten, das Schreiben. Das sind natürlich alles Eigenschaften, die es braucht, auch ein gutes Neugierinteresse an Themen, um in der akademischen Welt sich so seinen Platz zu schaffen. Wie war Ihr Weg?
Ich würde mal sagen, der war sehr selbstständig. Ich hatte da jetzt nicht eine Person und bei der habe ich dann studiert und alles gemacht und dann war ich an der Professur und die hätte einen gefördert, sondern das war ein sehr selbstständiger Weg. Wir bekamen, gab Seminare, es gab Leselisten, es war alles sehr frei, man bekam sehr wenig Anleitungen und ich habe mir dann Gedanken gemacht, studiere ich richtig? Dann habe ich mit einem der Assistenten gesprochen und der sagte dann zu mir, ach, werfen Sie diese ganzen Leselisten weg, lesen Sie das, was Sie interessiert. Und das war ganz toll. Ich dachte so, das ist das, was ich eigentlich immer wollte. Das ist für mich Uni und Studium. Ja, und dann habe ich gelesen, was ich wollte.
Was wollten Sie lesen?
Es ist mir nicht ganz leicht gemacht und begann mit Habermas, Theorie der Öffentlichkeit. Und das muss man sich dann schon erarbeiten. Ja, und dann ergibt eben eines das andere. Und ich habe dann mein Thema, was mich über, ja, letztendlich geleitet und wesentlich geprägt hat, gefunden in der Magisterarbeit. Das war die erste Arbeit, die ich schrieb zum Thema Unterscheidung von Fiktion und Realität. Und das hat mich fasziniert, diese Fragestellung, und die habe ich dann in der Medienpädagogik letztendlich immer verfolgt.
Unterscheidung von Fiktion und Realität. Das ist ein Riesenberg, ein riesiges Thema. Nehmen Sie uns ein ganz kleines bisschen mit. Nähern Sie sich dort eher von Ihrer psychologischen Studiensicht oder von der Kommunikation? Sie haben selber einmal gesagt, eins Ihrer Themen, und das ist auch was ganz Besonderes, denn Sie haben uns sogar mir mitgegeben, wie wir diese Folge heute nennen können, nämlich Kommunikation als Beziehung zur Welt. Und hier ist ja Fiktion und Realität ganz entscheidend. Also nehmen Sie uns mit, was sind Ihre Einstiege in das Thema gewesen?
Ja, in der Magisterarbeit, da war meine Fragestellung die, wie ich habe Zuschauerzuschriften, also Leserbriefe untersucht und habe versucht herauszufinden, an welchen Kriterien Zuschauer Fiktion und Realität selber unterscheiden. Und dann interessierte mich ganz besonders, was passiert, wenn dann habe ich Typenbildungen gemacht. Also, dass man sagt, das sind typische Reaktionen, die es gibt. Also, wie gelingt es einem Zuschauer, in eine Welt hineinzutauchen? Warum fällt er aus einer Welt heraus? Was passiert hier? Das waren eigentlich schon erste erkenntnistheoretische Fragestellungen. Und ich würde sagen, dass mein Ansatz stark epistemologisch geprägt ist, wie wir das nennen, erkenntnistheoretisch geprägt ist. Also es geht immer um Fragestellungen, wie unterscheidet sich Fiktion von Realität? Wie kann man unterschiedliche Wirklichkeiten in einen Bezug setzen? Und diese Bezugnahmen und Unterscheidungen werden für mich immer durch Kommunikation getroffen. Also es ist nicht ein Seinsbereich, die Wirklichkeit, sondern es ist immer eine kommunizierte Wirklichkeit. Und ich untersuche die Art und Weise, wie diese Kommunikation vollzogen wird.
Kommunizierte Wirklichkeit, wenn Sie jetzt ins Kino gehen, das ist kommunizierte Wirklichkeit an die Massen. Viele sollen den Film genauso verstehen, wie ein Mensch ihn sich denkt oder ein Autor ein Buch schreibt. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das lesen?
Also da bin ich tauche genauso ein in die Welten. Also das funktioniert sehr gut.
Also der akademische Kopf kann ausgeschaltet werden.
Kann völlig ausgeschaltet werden.
Sie können auch ins Kino gehen und einfach 1,5 Stunden ja. Hollywood-Herzschmerz ja. genießen.
Ich könnte an ein Beispiel das vielleicht ein wenig erklären. Es gibt im Moment auf Arte eine sehr gute Serie und draußen die Nacht über Aldo Moro, dessen Entführung. Der Ministerpräsident in den Ende 70er Jahre in Italien war. Und hier erlebe ich selber sehr stark das, worüber ich dann auch forsche oder meine Habilitationsschrift darüber dann auch erstellt habe, dass wir, wenn wir Bilder ansehen, unterschiedliche Modi der Rezeption, wie wir das nennen würden, der Bilder haben. Und wenn ich ein Bild sehe, was eine fiktional geschlossene Wirklichkeit hat, also es wäre ein Film über eine Untersuchung, die nie stattgefunden hat, dann engagieren wir uns anders in diesen Bildern, als wenn wir wissen, dass hinter den Bildern eine Wirklichkeit einmal stand. Die Entführung fand ja wirklich statt. Und das ist so sehr bedrückend. Hier wird ein Mensch gezeichnet, der etwas sehr Zartes, sehr Verantwortungsbewusstes an sich hat. Und man weiß die ganze Zeit, seine politischen Unterstützer in seiner Partei, der Papst, die versuchen ihm zu helfen. Und man wird ihm aber nicht helfen können. Und der Zuschauer weiß das schon. Und das ist sehr bedrückend. Auf eine viel tiefere Weise bedrückend, als wenn es eine Fiktion wäre, die uns auch anrühren kann, aber etwas anderes, weil sie ist nur wahr, aber sie war oder ist nicht wirklich.
Also dann die Dokumentation auch ein bisschen davon zu unterscheiden, oder?
Sehr stark, sehr stark. Also daran würde ich dann auch Medienkompetenz festmachen, wie gut es uns gelingt, durch die Art und Weise, wie wir uns engagieren, wie wir hier auch von der Wahrnehmung her, von unserer gefühlsmäßigen Beteiligung her, von unserem moralischen Bewusstsein gegenüber dem hier, was wir sehen, das spielt alles eine Rolle bei der Frage, wie wir mit Fiktion und Realität umgehen. Und da ist natürlich, wenn wir mit Fiktion umgehen, haben wir mehr Spielräume, als wenn man weiß, dahinter verbirgt sich etwas, was tatsächlich stattfand.
Jetzt findet heute ja gerade auch durch die sozialen Medien eine Bilderflut statt. Also ich habe eben das Kino gesagt. Früher gab es mal einen Film im Kino oder eine bestimmte Fernsehsendung. Die haben dann die Hälfte der Fernsehbesitzer in Deutschland geguckt, wenn Wetten, dass über den Bildschirm gelaufen ist beispielsweise. Heute bin ich tagtäglich, wenn ich möchte, vielen Bildern ausgesetzt und auch vielen unterschiedlichen Medien. Wo würden Sie sagen, müssen wir schon anfangen zu gucken, dass wir das, was Sie Medienkompetenz nennen, anfangen zu erwerben?
Ich denke, die Problematik der Bilderflut besteht genau darin, dass wir vielleicht die Gefahr besteht, dass wir die Medien zu sehr wie eine Oberfläche wahrnehmen, hinter der nichts ist. Letztendlich sind Medien eine Möglichkeit, in eine Beziehung zur Welt zu treten. Wenn ich keine Unterscheidungen zwischen den Formaten treffe, also zum Beispiel nehmen wir Fiktion und Unterhaltung und Information, das wären so zwei ganz klassische Formate, dann würde ich eine Problematik darin sehen, dass wir die Möglichkeit, die wir haben, bei einer Art von Erfahrungserweiterung durch Information, ich kann in andere Welten hineingehen, ich kann etwas über Menschen erfahren, wie sie Probleme gelöst haben, und ich kann sehen, ob es in der Wirklichkeit funktionierte oder nicht. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Unterhaltung nehmen, da müssen wir nicht jedes Detail so ernst nehmen. In der Fiktion, da kann auch ein Baum in der Luft stehen, weil ich ja gerade, wenn ich rausschaue, einen Baum sehe. Und wenn das in der Welt einen homogenen Zusammenhang hat, das konnte ich schon in der Masterarbeit herausfinden oder Magisterarbeit damals herausfinden, wenn das alles in sich stimmig ist, dann nehme ich das auch mit. Aber ich weiß, ich übertrage es nicht auf die Realität. Diese Unterscheidung aber wirklich treffen zu können, ist wesentlich für die Orientierung in der Welt. Das heißt, mein Medienkompetenzbegriff, den ich habe, hängt ganz stark damit zusammen, wie es uns gelingt, diese Art und Weise, wie Wirklichkeit kommuniziert wird, auch mit Wirklichkeit in Bezug zu setzen.
Ich spüre Ihre Leidenschaft als Wissenschaftlerin, weil Sie ganz stark uns schon mit in Ihr Thema holen. Wie kann jeder von uns denn den Realitätscheck machen, um zu erkennen, ist es Fiktion oder Realität?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie stellen. Wir können ihn gar nicht immer so leicht machen. Uns helfen Formate. Also wenn man eine Genrekenntnis hat, Formatkenntnis hat, dann weiß man in etwa Bescheid, wie muss ich das einordnen, was ich jetzt sehe, lese, höre. Wenn aber mit Formaten gespielt wird und die miteinander vermischt werden, dann wird es schon schwierig. Deswegen habe ich auch sehr viel meine Untersuchungen über Hybridformate gemacht. Serious Games, Doku-Soaps. Das waren Formate, für die ich mich sehr interessiert habe, weil ich wissen wollte, wie gehen die Menschen bei der Rezeption dieser Medien mit dieser Problematik des Vermischens von verschiedenen Wirklichkeiten um? Und wie schaffen sie es zu unterscheiden? Für eine Bildungsforscherin ist dann sehr interessant, ich spreche jetzt ja nur über die Medienpädagoge, ich habe ja noch einen übergreifenden Bereich, ist dann für mich sehr interessant gewesen, dass die Möglichkeit, sich mit solchen Formaten dahingehend zu bilden, dass man es lernt, sie zu unterscheiden. Ich würde sogar anders sagen, diese Formate sind wohl ein Stück weit dafür da, dass wir lernen in einer Medienwelt, das Authentische hinter zum Beispiel der visuellen Oberfläche wahrzunehmen. Die Gespräche, die Menschen haben, gehen dann wesentlich darüber, ist das authentisch oder nicht? Ist das gespielt bei einer populärkulturellen Doku-Soap? Die Frage kann mir aber auch stellen, das mache ich mit meinen Studierenden bei Filmen wie zum Beispiel Apollo 13. Woran können wir erkennen, was ist eigentlich gestellt an diesem Film und was ist nicht gestellt? Das ist eine ganz wichtige Frage, dass wir verstehen, was ist authentisch. Für mich war dann sehr interessant, dass diese Frage zu erlernen, verlangt nicht einen so anspruchsvollen Film wie Apollo 13. Das kann auch ein populärkulturelles Format sein. Daran kann ich es auch erlernen. Mhm.
In den Schulen werden jetzt ja auch sogenannte Medienpeers immer ausgebildet, die schon quasi den Kindern, den jüngeren Schülern beibringen, wie sie Social Media nutzen und sowas. Diese Idee mit den Formaten habe ich in dem Kontext noch nicht gehört. Würden Sie das empfehlen, dass Lehrer und Bildungsinstitutionen auch diesen Blick auf Formate schulen bei Kindern?
Das wird ja ohnehin gemacht im Deutschunterricht. Da lernt man ja Formate kennen. Es sind ja nicht nur die Formate der Medien, der audiovisuellen Medien, sondern es ist natürlich, die ganze Forschung kommt ja erst einmal aus der Literaturwissenschaft und der Beschäftigung mit den gedruckten Texten.
Also macht es Sinn, dass Sie die Gattungen lernen und sich mit Märchen beschäftigen und jetzt auch die Vorgangsbeschreibung umsetzen, wenn Sie in der Gymnasialklasse sind?
Das macht sehr viel Sinn. Und mir fällt dazu etwas ein, weil wir vorhin so ein bisschen darüber auch gesprochen haben, welche Persönlichkeiten oder vielleicht auch Bücher einen geprägt haben. Ein Buch, das mich sehr geprägt hat, Das ist von Joachim Fest, die Autobiografie, die eigentlich eine Biografie seines Vaters Johannes Fest ist. Das war ein sehr moralisch, ein Mann, der höchste Moralansprüche gestellt hat und der sie auch an seinem, bis ins Fleisch, bis sein eigenes Fleisch hinein, wenn man es so formulieren möchte, auch gelebt hat. Also er wurde dann schließlich auch gefangen genommen im Nationalsozialismus. Er kam ins Konzentrationslager und er wurde dort nicht gut behandelt. Und er hat zu seinen Moralvorstellungen gestanden. Das hat mich sehr beeindruckt, diese Unerbittlichkeit, die der Vater gehabt hat. Und er war einer, der hat fiktionale Texte abgelehnt. Der wollte nicht, dass seine Kinder Fiktion lesen. Und das ist eine alte Haltung. Der hatte da noch eine etwas konservative Haltung, die wir zum Beispiel bei dem Vorwurf, der Frauen gegenüber gemacht wurde, in so Zeit der, ja, so als man anfing, Lesezirkel zu bilden, die Printliteratur sich verbreitete. Das war so etwa beginnend zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und die Lesewut war ein Vorwurf einer Tätigkeit gegenüber, die heute sehr hoch angesehen ist, nämlich dem Lesen gegenüber. Der Vorwurf war der, dass das eine etwas Minderes ist, die Fiktion, und sie wurde als etwas Minderes gegenüber Wirklichkeit verstanden. Tatsächlich ist aber die Fiktion eine Möglichkeit von Wirklichkeit. Und die Minderwertigkeit würde man alleine daran festmachen können, dass sie nicht gut gemacht ist. Und insofern hat das einen sehr hohen Bildungscharakter, wenn man liest, wenn man sich Filme ansieht, weil man sich mit Möglichkeiten dessen befasst, wie Wirklichkeit sein könnte.
Frau Pietras, Sie sind so belesen. Welche Bücher sind im Moment denn wichtig für Sie?
Es sind zwei Bücher, die ich schon vor einiger Zeit gelesen habe, aber an die ich immer wieder denke und für sehr wichtig halte. Das sind einmal 1984 von George Orwell. Ein Buch, das mich sehr fasziniert aus zwei Gründen. Seine Idee mit dem Neusprech. Also wie man hier versucht, mit Hilfe einer Sprachlenkung auch das Denken der Menschen zu lenken. Und das andere ist das Wahrheitsministerium, in dem die Hauptperson arbeiten muss und die letztendlich Geschichtsvernichtung betreibt. Das Buch beginnt damit, dass auf der Straße eine Demonstration ist. Oder nicht eine Demonstration ist, sondern es ist eine Freudenkundgebung darüber, dass man 25 Gramm Schokolade pro Woche essen darf. Und diese Hauptfigur im Wahrheitsministerium, dessen Aufgabe es ist, Texte zu vernichten, weiß, dass es noch vor einer Woche vorher 50 Gramm Schokolade waren. Aber die Menschen vergessen das. Diese zwei Dinge haben mir immer wieder sehr zu denken gegeben. Und ein zweites Buch, das ist von Ayn Rand, Atlas Shrugged. Ayn Rand war eine russische Schriftstellerin, eine Russin gewesen jüdischen Glaubens, die emigrierte, die vor dem Sozialismus wegging, in die USA ging und dort eine sehr bekannte Schriftstellerin wurde, dieser berühmte Think Tank, den es in den USA gibt, der sich mit Demokratieförderung befasst. Die Rand Corporation ist nach ihrem Namen benannt. Und in diesem Buch Atlas Shrugged geht es darum, dass ganz bestimmte undemokratische Tendenzen, so würde ich es jetzt mal ganz allgemein formulieren, sehr stark die Oberhand gewinnen, die Menschen lenken, die Menschen in ihrer Freiheit beeinträchtigen. Und diejenigen, die die Macht haben, halten aber immer an ihrer Ideologie fest, entgegen dem, wie sich die Wirklichkeit verändert. Und man liest dieses Buch, das ist mehrere hundert Seiten lang, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich 600-700 Seiten auf jeden Fall, und man liest es mit immer größerer Spannung, weil es gibt solche Dialoge, die dann stattfinden zwischen verschiedenen Positionen, die vertreten werden. Und man fragt sich, wie gelingt es diesen Menschen, die das kritisieren, einen Ausweg zu finden? Der Ausweg ist dann sehr schön, dass das Buch so endet, aber er ist in Bezug auf die Wirklichkeit sehr ernüchternd. Sie schaffen es nicht, die Gesellschaft zu verändern oder in der Gesellschaft etwas zu machen. Sie bilden eine neue Welt. Ayn Rand bekam selber Depressionen nach Fertigstellung des Buches. Und ich habe so das Gefühl, sie hat selbst beim Schreiben eine Antwort gesucht und sie fand keine andere Antwort.
Frau Pietras, wenn wir nochmal aktuell jetzt zu Ihrer Lehrtätigkeit an der Bundeswehr schauen, haben Sie da mit besonderen Herausforderungen jetzt in der Zeitenwende zu tun? Ändert sich dadurch auch die Fragen, die die Studierenden an Sie haben, an die Medienkompetenz, an Wirklichkeit, Realität und Fiktion, gerade auch in Kriegs- und Krisenzeiten? Wie gehen Sie damit in Ihrem Fach um?
Die Zeitenwende erleben wir auf eine doppelte Weise. Die eine Art ist natürlich die, dass die Universität zur Bundeswehr gehört und hier es bei uns Änderungen an der Universität gibt oder geben wird, wir wissen ja noch nicht welche, die möglicherweise da in irgendeinem Zusammenhang stehen. Es gibt Fragestellungen, wie zum Beispiel, ich habe ein Projekt CARE, auf das würde ich später vielleicht nochmal jetzt nur am Rande erwähnt, da geht es um Fragestellungen der Vereinbarkeit und die spielen natürlich bei der Zeitenwende eine Rolle, die für die Bundeswehr sich umsetzt in eine Fragestellung, man nennt es Kaltstartfähigkeit, also dass wir ganz anders verteidigungsbereit sind in Deutschland und in Europa und die sehr schnell gehen muss. Und dann spielen Fragestellungen der Vereinbarkeit plötzlich eine Rolle. Das wird dann auch an die Universität getragen mit vielleicht auch Forschungsfragen. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine aber Da wird natürlich immer wieder an Medienpädagogen die Frage gestellt, die sehr stark Eltern beschäftigt, wie ist das, wenn Kinder Bilder vom Krieg sehen? Und wie geht man damit um? Wie kann man Kindern hier die Situation vielleicht erleichtern? Das ist eine sehr schwierige Fragestellung. Ich erinnere mich daran, ich bin sehr mit Kriegsangst aufgewachsen, noch. Meine Eltern haben ja noch Bombenangriffe erlebt. Und es gab auch noch, als ich ein Kind war, Fliegeralarm, probeweise natürlich alles nur. Und ich erinnere mich, dass meine Schwester einmal, wir fanden sie nicht und dann war sie im Badezimmer und sie hat geweint und sie sagte, sie hatte furchtbare Angst, weil es hieß, der Krieg würde sich nach Süden hin ausbreiten. Nun, Bayern ist im Süden von Deutschland und meine Schwester hat geglaubt, sie war noch sehr klein, dass der Krieg jetzt zu uns kommen würde. Diese Erinnerung habe ich und mein Vater hat es dann immer sehr gut geschafft, uns die Dinge zu erklären, aber sie waren auch sehr gut erklärbar, denn es drohte keine unmittelbare Kriegsangst. Und mein Vater hat die Dinge sehr gut einordnen können. Was tut man, wenn wirklich unmittelbare Kriegsangst droht? Können wir den Kindern dann eine Wirklichkeit vermitteln, die nicht der Realität entspricht? Ich glaube, das ist, halte ich für eine sehr schwierige Frage. Wenn ich in meine eigene Kindheit hier zurückdenke, würde ich sagen, das Wichtige ist, dass Eltern ihren Kindern das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Ich beschütze dich, du musst keine Angst haben. Aber so zu tun, als seien das nur Bilder, würde ich für falsch halten. Wir müssen uns eher Gedanken darüber machen, welche Wirklichkeit wir haben und in welche Wirklichkeit und Welt wir unsere Kinder hineinwachsen lassen wollten. Die Frage hat eine andere Verantwortungsdimension und die muss woanders gelöst werden.
Das Projekt CARE, ich komme sehr gerne darauf zurück, ist etwas, wo sich die Bundeswehr immer mit Belastungssituationen von Familien auseinandersetzt. Sie haben eben gesagt, auch die Vereinbarkeit Familie und Beruf. Sie haben aber auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch während der Corona-Zeit, wie unterrichte ich zu Hause, wie gehe ich mit diesen Belastungssituationen familiär um, also konkrete Anleitungen und Hilfestellungen auch gegeben. Erzählen Sie uns gerne von Ihrem Projekt.
Ja, das kam auf einen sehr schönen Weg zu mir. Die Ministerin Annegret Kamp-Karrenbauer trat auf unsere Präsidentin zu und sagte, sie macht sich Sorgen wegen der familiären Belastung durch das Homeschooling. Und so kam das Projekt dann zu mir und ich sah die Chance, ein Thema, was mich schon lange als Bildungswissenschaftlerin sehr beschäftigt, die Fragestellung, wie kommen wir zurecht mit heterogenen Voraussetzungen der Studierenden? Und habe mir dann ein Konzept entwickelt, was eine Online-Lernhilfe als ein Herzstück des damals begonnenen Projektes, mittlerweile hat es sich weiter ausgeweitet, aber damals war das ganz wesentlich. Eine Online-Lernhilfe haben wir gemacht, die also bundesweit möglich ist, weil sie, es war ja während der Pandemie, musste alles mit Medien, über Medien gemacht werden oder vermittelt werden. Sie ist bundesweit, was eine große Hilfestellung war und sie konnte bundesweit deswegen sein, weil ich eine Lernhilfe angeboten habe und keine Nachhilfe. Die Studierenden vermitteln den Schülern, sie unterstützen sie beim Lernen und helfen ihnen, Lernstrategien zu entwickeln und sollen dadurch in eine reflexive Distanz zu ihrem eigenen Lernen treten und dadurch auch ihre eigene Studierfähigkeit verbessern können. Das ist die Idee.
Und das Projekt läuft immer noch mit großem Erfolg.
Es läuft immer noch, ja. Ja, es wird vom Ministerium begleitet und die Universität unterstützt es zu meiner sehr großen Freude auch, sodass wir hier ein Projekt haben, was letztendlich für alle Studierenden, alle Fakultäten möglich ist, daran teilzuhaben.
Wunderbar. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das Projekt noch lange läuft und danke Ihnen für die Einblicke, die Sie uns heute in Ihren persönlichen Werdegang und das, was Sie geprägt hat, gegeben haben. Das war der Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut, heute mit Professorin Manuela Petras. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!